Elisabeth Wehling. Politisches Framing. Wie eine Nation sich ihr Denken einredet und daraus Politik macht. Vielleicht hast du das auch schon einmal erlebt. Du bist in eine politische Diskussion verwickelt und hast das Gefühl, dass du die anderen einfach nicht überzeugen kannst. Und das, obwohl du richtig gute Argumente auf deiner Seite hast. Womöglich liegt es daran, dass deine Diskussionsgegner die effektiveren Worte finden. Sie wählen griffige Bilder, die bei den Zuhörern bestimmte Empfindungen auslösen und sie in bestimmte Richtungen lenken. Dieses Phänomen heißt Framing. Durch die Macht der Sprache können große Debatten wirksam beeinflusst werden. Deshalb nutzen Interessengruppen und Politiker Framing bewusst, um ihre Inhalte durchzusetzen. Wie du die Manipulation durchschaust und wie sich bessere Begriffe für bestimmte Phänomene finden lassen, lernst du in diesen Blinks. Blink Nummer 1. Du bist, was du liest. Unser Körper vollzieht Gehörtes und Gelesenes nach. Den Spruch, du bist, was du isst, hören wir oft. Doch nicht nur unsere Nahrung, auch die Sprache, die wir hörend oder lesend aufnehmen, bestimmt unser Sein. Und das mehr, als wir denken. Ein Wort zu verstehen bedeutet nämlich auch, dass unser Körper es nachahmt. In der Linguistik wird dieser Vorgang Embodied Cognition genannt. Er beschreibt, wie wir Sprache gewissermaßen verkörperlichen. Wer beispielsweise das Wort Hammer sieht, wird als erstes an Werkzeuge, Hämmern oder vielleicht an eine wuchtige Überraschung denken. Doch nicht nur das. Unser Gehirn simuliert unbewusst auch die Bewegung des Hämmerns. Durch die Aktivierung neuronaler Netzwerke erfassen wir das Wort Hammer so in all seinen Facetten. Die US-amerikanischen Forscher Barth, Chen und Burroughs konnten dieses Phänomen 1996 auf beeindruckende Weise in einer Studie verdeutlichen. Die Wissenschaftler gaben ihren Probandengruppen jeweils einen Text zu lesen. Bei der ersten Gruppe war dieser neutral formuliert, bei der zweiten dagegen gespickt mit Wörtern wie alt, Rente oder vergesslich. Nachdem die Testpersonen den Text gelesen hatten, wurde die Studie offiziell für beendet erklärt. Doch da begann erst das eigentliche Experiment. Die Forscher untersuchten, wie sehr sich die Probanden von den eben gelesenen Wörtern beeinflussen ließen. Dafür wurde bei jeder Person die Geschwindigkeit gemessen, mit der sie vom Testraum zum Fahrstuhl ging. Das Ergebnis war beeindruckend. Diejenigen, die den Text mit den Wörtern, die Alter suggerierten, gelesen hatten, gingen langsamer und vorsichtiger, auch wenn sie körperlich jung und topfit waren. Ihr Gehirn hatte jedoch beim Lesen simuliert, wie es wäre, alt und gebrechlich zu sein. Das beeinflusste kurzzeitig das Verhalten der Probanden. Diese physische Suggestionswirkung hat damit zu tun, dass wir Wörter nie isoliert voneinander lernen und gebrauchen, sondern immer in bestimmten Kontexten. So geht jedes Wort mit einer Vielfalt an tiefgründigen Hintergrundinformationen, Erfahrungen und Gefühlen einher. Diese Umgebung wird Frame oder auch Deutungsrahmen genannt. Bei dem Wort Vogel denken wir zum Beispiel nicht nur isoliert an das Tier. Unser Gehirn erinnert sich gleichzeitig an den Himmel, an Vögel, Nester und Vogelschwärme. Durch ein sprachliches Signal aktiviert, ruft unser Gehirn also ein ganzes Vorratslager an Informationen ab, die wir seit Kindheitstagen sammeln. In der beschriebenen Studie gehörte zum Frame von Alt und Rente eben auch das vorsichtige Gehen alter Menschen, das die Gehirne der Probanden aktivierten. Der Frame ist also ein Teil des Prozesses, wie wir Sprache verstehen. Und so hat jedes einzelne Wort eine weitergefasste Bedeutung, als uns bewusst ist. Und diese hat gewichtige Auswirkungen auf unsere Wahrnehmung von der Welt. Blink Nummer 2. Politisches Framing beeinflusst den öffentlichen Diskurs stärker als die bloßen Fakten. Die Politik in einer Demokratie lebt vom öffentlichen Diskurs. Doch wer bestimmt eigentlich, welche Diskurse wichtig sind und aus welcher Perspektive sie betrachtet werden? Der Frame ist oftmals der Schlüssel zu der Frage, wie Diskurse geführt werden. Wer es schafft, den Frame einer Debatte zu setzen, kann sie leicht dominieren. Denn wenn Menschen eine Thematik neu kennenlernen, übernehmen sie unbewusst auch das Framing des Themas, inklusive der damit verbundenen Wertevorstellungen. Ein Beispiel für ein erfolgreiches Framing ist etwa der Begriff Flüchtlingswelle. Das Wort macht zweierlei. Zum einen wird die Ankunft geflüchteter Menschen in Deutschland als Bedrohung gedeutet, als könne irgendjemand ertrinken oder die Welle etwas Bestehendes einreißen. Zum anderen werden diese Menschen mit Wasser verglichen und damit zu einer anonymen Masse gemacht, was automatisch das Mitgefühl einschränkt. Deshalb ist es wichtig, sprachlich sensibel mit großen Themen wie der Klimakrise, Gleichberechtigung oder sozialer Ungleichheit umzugehen. Wer sich in einer Debatte erst einmal auf den Frame seines Gegenspielers eingelassen hat, übernimmt zugleich auch dessen grundsätzliche Weltvorstellung, zumindest bezogen auf das Debattenthema. Ein Beispiel dafür ist der Begriff Euro-Rettungsschirm, bei dem es während der Finanzkrise darum ging, dass Staaten und Banken, denen die Zahlungsunfähigkeit drohte, Geld von der Europäischen Staatengemeinschaft bekommen sollten. Die Metapher des Schirms wurde von eben den Politikern und Finanzexperten geprägt, die die Finanzkrise durch ihr Handeln mitverursacht hatten. Doch das Wort Schirm suggerierte, die Krise wäre ein naturgegebenes Problem, gleich dem Regen, vor dem uns die Politik nun schütze. Selbst die Diskursteilnehmer, die den Umgang mit der Finanzkrise kritisieren wollten, übernahmen die Metapher des Rettungsschirms und entlasteten die Verantwortlichen dadurch gleich mit. Nicht nur im Bereich der politischen Diskussion ist das Framing ein starkes Werkzeug. Es prägt auch unsere individuellen Entscheidungen und scheint für uns unbewusst sogar wichtiger als Fakten zu sein. Dies konnte 1991 ein Experiment der renommierten Psychologen Amos Tversky und Daniel Kahneman zeigen, bei dem sich die befragten Probanden eher für eine medizinische Operation entschieden, wenn ihnen eine Überlebenschance von 90% in Aussicht gestellt wurde, jedoch dagegen, wenn diese als Sterbewahrscheinlichkeit von 10% bezeichnet wurde. Framing ist aber nicht nur ein Täuschungsmanöver. Sobald wir Sprache verwenden, gibt es stets einen Frame. Er muss nur sensibel und bewusst eingesetzt werden. Dann ist er ein gutes Hilfsmittel, um auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. Blink Nummer 3. Metaphern und Frames sind ein Hilfsmittel, um den Austausch politischer Ideen zu erleichtern. Viele politische Diskussionen behandeln so komplexe Themen, dass nur Fachleute sie ganz durchdringen, seien es Umweltverschmutzung, Klimawandel, Steuern oder Finanzspritzen. Deshalb ist es auch Aufgabe der Politik, eine Sprache zu wählen, die Problemstellungen so vereinfacht, dass die breite Öffentlichkeit daran teilnehmen kann. Die Bildsprache, die in der Politik dazu eingesetzt wird, nennt die Linguistik konzeptuelle Metaphern. So wird zum Beispiel immer wieder von Gesprächen zwischen China und den USA gesprochen oder behauptet, die Kriminalität in Kleinstädten verbreite sich wie ein Virus. Diese Metaphern erlauben uns, schnell zu erfassen, was die Politik uns sagen will. Denn eigentlich können Staaten natürlich nicht miteinander reden, und genauso wenig ist Kriminalität schließlich eine ansteckende Krankheit. Doch es wäre ziemlich ermüdend, jedes Mal eine Statistik zu bemühen oder genau zu benennen, welche Vertreter der beiden Länder miteinander gesprochen haben. Für eine Demokratie ist es überlebenswichtig, dass Kommunikation verantwortungsvoll eingesetzt wird. Nur so können unterschiedliche Frames, Ideologien und Ideen miteinander in Austausch treten. Und die Bürger haben ein Recht darauf, verschiedene Ansätze und Perspektiven zu kennen und selbst zu reflektieren. Die demokratische Auseinandersetzung wird jedoch immer wieder gestört. Bestimmte Ideen werden nicht gehört, weil sie in der Diskussion einfach wegfallen oder gar nicht erst existieren. Und zwar nicht, weil sie unsinnig sind, sondern bloß, weil sie von keinem der Akteure sprachlich umgesetzt werden. Dieses Problem heißt Hypokognition. Themen, die unter Hypokognition leiden, sind wie blinde Flecken auf der Landkarte des politischen Diskurses und können eine Gefahr für die demokratische Meinungsbildung darstellen. In den folgenden Blinks wollen wir uns einige ausgewählte Beispiele ansehen, bei denen in wichtigen Diskussionen Aspekte wegfallen, weil sie schlicht nicht ausreichend formuliert werden. Blink Nummer 4. Steuern sollten nicht als Last, sondern als positiver Beitrag zur Gesellschaft geframed werden. Nachdem wir uns in den ersten drei Blinks mit der Theorie des Framings befasst haben, wollen wir sie nun auf die politische Praxis anwenden. Beginnen wir mit einem Thema, zu dem viele eine Meinung haben. Steuern. Das vorherrschende Framing für Steuern ist das einer Last. Sie gelten grundsätzlich als etwas Negatives und Lästiges. Es wird gefragt, wer wie viel Steuerlast tragen sollte und immer wieder gefordert, Steuererleichterungen zu beschließen. Und dort, wo man kaum Steuern zahlt, da ist die Oase. Und am allerbesten ist es natürlich im Steuerparadies, ganz ohne Steuern. Das Bild der Steuerlast ist eine Metapher, die wir auf körperlicher Ebene erfahren. Du hast bestimmt schon einmal einen zu schweren Rucksack getragen, er war eine Last. Genauso erfahren wir dementsprechend Steuern und assoziieren sie mit einem physischen Unwohlsein, das wir am liebsten ohne Umstände los würden. Und alle, die keine Steuerlasten tragen, indem sie ihr Geld beispielsweise auf Offshore-Konten auf den Cayman Islands schieben, sind befreit von der Last und können leicht und befreit durchs Leben schreiten. Für Steuern ist deshalb dringend ein neues Framing erforderlich. Denn eigentlich sind Steuern etwas, von dem alle profitieren und ohne die ein Staat nicht funktionieren würde. Schulen, Straßen, Feuerwehr, Sozialhilfe, all das nehmen wir als selbstverständlich hin, doch genau diese Institutionen sind auf Steuern angewiesen. Der Staat dient den Bürgern und der Gesellschaft und bekommt den Auftrag, durch eine gemeinsame Vermögensverwaltung die Lebensumstände aller zu verbessern. Deshalb sollte man Steuern als Beiträge bezeichnen. Das würde ausdrücken, dass alle ein gemeinsames Ziel haben und ihren Teil dazu geben, so wie es in einer solidarischen Gesellschaft sein sollte. Diese Perspektive fällt jedoch unter die Hypokognition. Sie bleibt ungesagt und ist damit quasi nicht existent, denn der Frame der Steuern als notwendiges Übel hat sich durchgesetzt. Blink Nummer 5. Das Framing der Sozialhilfe stigmatisiert und spaltet die Gesellschaft. In Deutschland empfangen viele Menschen Sozialhilfe und das aus den unterschiedlichsten Gründen. Der Begriff Sozialhilfe hat an sich zunächst keinen negativen Klang, sein Frame dagegen schon. Der vorherrschende Diskurs zur Sozialhilfe unterteilt die Gesellschaft in zwei Gruppen. Diejenigen, die sie empfangen und diejenigen, die viel verdienen und dementsprechend hohe Steuern zahlen. Dabei wird so getan, als wären Sozialhilfeempfänger faul oder unfähig, die sogenannten Leistungsträger dagegen per se überlegen. Und als müssten sie bei aller Arbeit auch noch die Steuerlast tragen. Diese Perspektive lässt völlig außen vor, dass alle Bürger des deutschen Staates vom sozialen Sicherungssystem profitieren. Außerdem verrichten viele Menschen, die Sozialhilfe empfangen, wichtige Arbeiten, die aber so schlecht bezahlt werden, dass sie davon nicht allein leben könnten, zum Beispiel in der Pflege oder Erziehung. Andere Menschen hatten einen schlechten Zugang zu Bildung und finden wegen ihrer Qualifikation keine Anstellung, sind körperlich oder psychisch nicht in der Lage zu arbeiten oder haben Schicksalsschläge erlitten. Statt Solidarität sorgt das aktuelle Framing für die Ausgrenzung der betroffenen Mitbürger. Auch das Framing des Einkommens verstärkt die Spaltung. Wie selbstverständlich wird von einkommensstarken und einkommensschwachen Bürgern gesprochen. Durch die Nutzung von stark und schwach als Gegensätze wird bei uns aber der Frame des körperlichen Wettbewerbs hervorgerufen. Stark gilt als gut. Starke Menschen gewinnen Wettbewerbe und sind also verdient die gesellschaftlichen Gewinner. Schwache Menschen hingegen sind Verlierer. Dabei wird beispielsweise außer Acht gelassen, welchen Wert die jeweilige Arbeit für die Gesellschaft hat. Ein Erzieher gilt als einkommensschwach, verrichtet aber wertvolle Arbeit. Wenn das Framing erst einmal Gewinner und Verlierer geschaffen hat, folgen Begriffe wie Sozialschmarotzer für Sozialhilfeempfänger. Schmarotzer ist ein Begriff aus der Biologie und bezeichnet Organismen, die auf Kosten anderer Lebewesen in oder auf ihnen leben. Solche Bilder sind entmenschlichend und erzeugen Ekel und Empörung. Andere Begriffe wie Sozialhilfeadel tun so, als ob das Existenzminimum ein tolles Schnäppchen wäre. Durch soziales Framing haben die Empfänger von Sozialhilfe oft Mühe, ihre Würde gegen die gesellschaftliche Abwertung zu verteidigen. Blink Nummer 6. Das Framing von Abtreibung stellt diese als Mord am ungeborenen Kind dar. Abtreibung ist ein sensibles Thema, an dem sich die Geister scheiden. In manchen Ländern wie Malta ist sie komplett verboten, in Deutschland ist sie erlaubt, aber streng geregelt. Der öffentliche Diskurs hierzulande wird leider zusätzlich durch Framing erschwert und angeheizt. Einige Beispiele aus der Diskussion schauen wir uns jetzt an. Schon bei der Verhütung geht es mit einem fragwürdigen Framing los. Der Ausdruck Anti-Baby-Pille erweckt den Eindruck, eine Frau, die nicht schwanger werden will, sei babyfeindlich. So sagen würden das wohl nur wenige, aber die Botschaft schwingt mit. Ist eine Frau nun schwanger geworden, bildet sich aus der Eizelle nach der Befruchtung ein Embryo, dem wir vermutlich noch keine menschlichen Eigenschaften zuschreiben würden. Trotzdem wird er häufig von Anfang an wie ein Mensch behandelt, weil man ihn als Baby oder Kind und nicht medizinisch korrekt als Embryo bezeichnet. Dies erhöht den Druck auf Frauen, die ihre Schwangerschaft abbrechen, denn wenn bereits von einem Kind oder einem Baby gesprochen wird, werden ganz andere Bilder geweckt als bei einem Embryo. Auch das Wort Schwangerschaftsabbruch ist problematisch. Es suggeriert, dass die Mutter ursprünglich vorhatte, den Embryo auszutragen und nun gewissermaßen vor der Ziellinie aufgegeben und die Mission abgebrochen hat. Rechtlich gilt aber, dass innerhalb der ersten 12 Wochen nach der Konzeption abgetrieben werden darf. Dies ist also auch der Zeitraum, in dem die Frau noch kein Kind erwartet, denn sie hat noch die Entscheidungsfreiheit, ob sie ein Kind zur Welt bringen möchte oder nicht. Spätestens, wenn in der Diskussion um Abtreibung von den ungeborenen Kindern gesprochen wird, sollte man aufpassen. Denn hier wird ein Frame benutzt, der davon ausgeht, dass dem Embryo durch die Abtreibung das Lebensrecht entzogen wurde. Hierdurch erscheinen die Eltern, die abgetrieben haben, quasi als Mörder ihres schutzlosen Babys. Ähnlich problematisch ist auch die Rede von ungewollten Schwangerschaften. Hier wird suggeriert, dass die fiesen Eltern ihr Baby gar nicht haben wollen und es in ihrer Existenz ablehnen. Bei einem so schwierigen Thema ist es also besonders wichtig aufzupassen, welche Frames in der öffentlichen Debatte vorherrschen. Eine Änderung in der Wortwahl ist dringend nötig, damit ein Umdenken stattfindet und die Rechte von Frauen gestärkt werden. Link Nummer 7. Wer vom islamischen Staat spricht, verfällt dessen Framing. Auch im Bereich der Außenpolitik gibt es Framings, die aus mehreren Gründen problematisch sind. Der IS, also der selbsternannte Islamische Staat, ist eine Terrorgruppe, die durch Massaker, Versklavung und Terroranschläge weltweit Schrecken verbreitet hat. Leider hat sich die Selbstbezeichnung dieser Terroristen in der Berichterstattung durchgesetzt. Durch ihre Namenswahl beansprucht die Gruppe, den Islam zu vertreten, und dieses selbstgewählte Framing wird reproduziert, indem der Name weiterverwendet wird. Die große Mehrheit der Musliminnen und Muslime hat aber natürlich ein gänzlich anderes Verständnis von ihrer Religion und die Gräueltaten des IS widersprechen den islamischen Werten vollständig. Die Bezeichnung des IS als Staat bestärkt sprachlich die Idee, es handele sich bereits um ein offizielles Gebilde mit demselben Existenzrecht wie andere Staaten. Auch hier unterstützen Medien durch die Übernahme dieses Begriffs das Marketing der Terroristen und übergehen damit, dass es sich eigentlich um eine fragile Gewaltherrschaft über verstreute Gebiete handelt. Bei der Selbstbezeichnung Islamischer Staat spielen den Verbrechern also beide Wörter in die Hände und verstärken in unseren Köpfen die Vorstellung, dass die Terrormiliz für die Werte des Islam stehe und einen Staat darstelle. In der Linguistik wird dieser Prozess Hebsches Lernen genannt. Das Framing des IS trägt zudem nicht nur zu seiner Legitimierung bei, es schürt auch Islamfeindlichkeit. Durch die ständige Verwendung des Wortes Islam in Verbindung mit einer terroristischen Miliz wird in den Köpfen langsam aber stetig das Bild verstärkt, der Islam sei eine kriegerische Religion, die anderen Religionen und Weltbildern feindselig gesinnt ist. Das wäre so, als würde eine militante christliche Sekte dazu führen, dass weltweit Misstrauen gegen den historisch christlich geprägten Westen entstehen würde. Hass und Angst in Bezug auf den Islam und all seine Gläubigen sind unbegründet, werden durch den IS aber verstärkt. Hinzu kommt, dass der Islam, wie generell alle Religionen, besonders anfällig für negatives Framing ist. Denn Religionen sind sogenannte Contested Concepts, zu Deutsch umstrittene Konzepte. Jeder und jede kann etwas anderes darunter verstehen. Viele Aspekte sind Auslegungssache und verschiedene Weltbilder stehen damit in Verbindung und bilden doch mehr als die Summe ihrer Einzelteile. Da der Rahmen dieser Konzepte so unklar ist, lässt sich ein negativer Frame schlechter ausschließen und wirksam bekämpfen. Um dem IS also nicht in die Hände zu spielen, darf man sich auf sein Framing nicht einlassen. In der öffentlichen Debatte muss darauf geachtet werden, zum Beispiel indem man sich auf eine andere Bezeichnung für den IS einigt, um dessen Selbstpräsentation gar keine Bühne zu geben. Blink Nummer 8. Der Begriff Klimawandel ist eine Verharmlosung und nimmt ihm die Dringlichkeit. Wenn es im Wetterbericht heißt, dass es in den nächsten Tagen warm oder heiß draußen wird, dann freuen sich die meisten. Im Warmen fühlt man sich wohl, man kann etwas im Freien unternehmen und es erinnert an Tage am See und Sonnenuntergänge am Strand. Der vorherrschende Frame zur Klimaerwärmung arbeitet mit diesem verharmlosenden Wohlgefühl und entlässt uns so aus der Verantwortung. Wenn es nur ein bisschen wärmer wird, ist das doch kein Problem. Wenn sich das Klima bloß wandelt, muss das noch nicht heißen, dass die Veränderung etwas Schlechtes ist. Außerdem hört sich Wandel nach einem natürlichen Prozess an, an dem der Mensch gar nicht beteiligt ist. Im politischen und alltäglichen Diskurs zu dem Thema werden uns also lauter linguistische Kuschelpillen verabreicht, die uns von der realen Bedrohung ablenken. Sie verschleiern, dass die Menschheit aktiv dabei ist, das Klima unwiederbringlich zu zerstören, mit apokalyptischen Folgen. Und auch die Lösungen werden sprachlich problematisch präsentiert. Wenn von erneuerbaren Energien die Rede ist, suggeriert das Framing, Wasser, Wind und Sonne würden abgenutzt und müssten sich erneuern, wenn wir aus ihnen Energie gewinnen. Dabei geht die Energie bloß verloren, wenn wir sie nicht nutzen. Wertneutraler und besser wäre zum Beispiel der Begriff alternative Energie. Um die Tragik des Klimawandels adäquat auszudrücken, müssen wir über begriffliche Alternativen nachdenken. Möglichkeiten sind hier Klimakrise oder Klimazerstörung. Statt Umweltverschmutzung wäre es näher an der Wahrheit, über Umweltverseuchung zu sprechen. Denn was verschmutzt ist, kann man sauber machen, doch das wird beim Klima nicht möglich sein. Verseuchung drückt eher die Dringlichkeit, die Todesgefahr und die Unumkehrbarkeit aus. Zwar ist auch bei diesem Frame das Problem, dass eine Seuche nach einem Virus, also einer nichtmenschlichen Quelle klingt. Doch ermöglicht er uns zu verstehen, dass die Umweltverseuchung nicht nur die Umwelt betrifft, sondern auch die Menschen. Denn wir sind untrennbar mit ihr verbunden. Diese Blinks haben dir einen kleinen Einblick in die Welt des politischen Framings gegeben. Sie sollen ein Bewusstsein dafür schaffen, wie Worte unsere Diskussionen und unsere Meinungen lenken. Vielleicht helfen sie dir in Zukunft, bewusster in der Wortwahl zu sein oder Begriffe wegen ihrer Frames abzulehnen, da du durchschaust, zu welchem politischen Zweck sie gebildet wurden. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch »Politisches Framing« von Elisabeth Wehling angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist, das menschliche Gehirn verbindet mit jedem Wort Gefühle, Erfahrungen und körperliche Wahrnehmungen. Aus diesen setzt sich das Framing zusammen. Besonders bei politischen und gesellschaftlichen Themen sollten wir genau darauf achten, welches Framing wir benutzen und uns fragen, was politische Gegner mit einem Frame bezwecken wollen.